Bücherbubble mit Evo und Ella, euer Fantasy-Podcast. Hey Leute, willkommen bei Bücherbubble mit Evo und Ella, eure literarische Selbsthilfegruppe gegen den Bücherhangover.
Wir lachen, diskutieren und tauchen kopfüber in jede Story mit scharfen Kommentaren, wilden Theorien und einer Prise Chaos. Hallo, hallo, hallo.
Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge. Das ist die Nummer
9.
Nicht zu verwechseln mit...
Moin.
Das sagt man hier tatsächlich in Hessen nicht so oft, aber nicht? Könnte man.
Wo sagt man denn
Norden,
sonst Moin?
Ja? Hamburg und so.
Also ich sag auch manchmal... Nee, ich sag nicht Moin. Das ist komplett gelogen. Aber ich finde, es ist eine schöne Art und Weise, Guten Morgen zu sagen. Ich glaube, vielleicht führe ich das mehr ein.
Na gut, ich glaube, das ist ein guter Vorsatz für nächstes Jahr.
Ja, mehr Moin zu sagen. Hier sagt man viel Ey Gude.
Ja, Ey Gude wie?
Genau. Das sagt auch Marlin. Egal, ob wo wir sind, wir waren... Also mein Freund, wir waren in Bayern irgendwann mal dieses Jahr und dann hat auch so ein Gude gemeint.
Ja, man muss ja erstmal klar machen, wie man sich hier begrüßt.
Und erstmal klar machen, ich bin nicht aus Bayern, ich komme aus Hessen. Und das kann man am besten, indem man Gude sagt.
Ja, ich denke auch, das ist gut. Wie geht's dir?
Ganz gut. Ich war ja eine gewisse Zeit lang ausgenockt, also krank. Dementsprechend auch die Folge ein bisschen später als sonst, Leute. War, keine Ahnung, Grippezeit, Erkältungszeit, dementsprechend kein Wunder, dass es mich erwischt hat. Und ich war mal wieder diese letzten 2 Monate sozial viel unterwegs, hatte viele Termine und dann kam auch irgendwann der Punkt, wo ich einfach nicht mehr konnte und dann musste ich mal ein bisschen ruhiger alles angehen und deswegen die Folge auch ein bisschen später. Aber ich glaube, das kennt jeder mal, dass man kurz abschalten muss und mal die Bremse drücken muss. Aber Leute, da sind wir wieder.
Here we go. Ja, also an der Stelle achtet auf euch. Es ist auch gut und wichtig, einfach Pausen zu nehmen, wenn man sie braucht. Und wir sind hier, um euch zu ermutigen, einfach mal JOMO zu praktizieren, also Joy of Missing Out.
Genau. Und wir wollen, dass es uns sehr gut geht. Und wir haben ja viel Spaß daran, euch die Bücher vorzustellen, selber uns auszutauschen über die Bücher, auch zu diskutieren, hitzig, weil wir ja gerne anderer Meinung sind.
Aha, das hatten wir erst heute.
Ja, es kommt eigentlich immer vor, dass uns Unterschiedliches gefällt.
Ja, Hintergrundstory dazu. Basti und ich waren auf so einem Painting-Event und man hat quasi abstrakt gemalt mit Spachtel und wir haben zwei ganz wundervolle Bilder da praktiziert, beziehungsweise nicht praktiziert.
Erstellt!
Und dann hat Evo geraten.
Nein, du hast gesagt, rate, welches mir ist. Und ich war so, oh.
Ja, und dann hat sie gesagt, also weil ich das andere Bild, das hässliche Bild von dir gesehen habe, glaube ich, ist es das Rechte.
Nein, also ihr müsst euch vorstellen, ich bin ja öfter hier bei Ella und Basti und die haben mal Bilder nach Zahlen bemalt. Und irgendwann, das von Basti, der hat so jedes Kästchen schön ausgemalt und Ella hat irgendwann gar keinen Bock mehr, die Kästchen auszumalen und hat einfach so ein fettes, ich weiß nicht, du wolltest diesen Berg ausmalen,
ja,
aber es war so richtig...
so Japan, Fuji.
es war wirklich so wie so ein 7-8-jähriges Kind, was aber so diesen Pinsel nicht wie so ein Stift in der Hand hält, sondern weißt du, so mit der Faust und so rumgemalt hat. So sah das Bild aus.
Ich bin halt ein expressionistischer Maler. Ja.
Und dann habe ich halt so diese Bilder heute gesehen, die ihr beide gemalt habt. Und ich dachte mir so, boah, irgendwie sieht das auch so ein bisschen aus, als ob so ein 8-jähriges Kind so einen Pinsel in der Hand hätte. Und weißt du, ich habe einfach deinen Stil erkannt.
Danke dafür. Muss aber auch fairerweise dazu sagen, bei diesem Japan-Bild, diese fucking Kästchen waren so klein, dass man die nicht mit dem Pinsel ausmalen konnte. Das waren so 0,5 Millimeter teilweise.
Ja,
da
das
hätte
stimmt.
Jeder vernünftige Mensch die Geduld verloren.
Also Basti ist unvernünftig.
Der ist sehr geduldig. Vielleicht den Grund, warum wir auch schon so lange zusammen sind.
Er hält's aus, wenn du dann ausrastest mit dem Pinsel.
Er braucht immer einen ruhigen Part.
Kenne ich, habe ich auch zu Hause. Lustig. Ja, aber deswegen haben wir eine Diskussion mal wieder gehabt, aber mal nicht zu Bücher, sondern auch zu künstlerisch.
Ja, ich glaube, ich habe schon eine Idee, was du zu Weihnachten bekommst.
Oh nein, nein, nicht da.
Und dann kannst du mir mal zeigen, wie geduldig du bist.
Zum Ausmalen. Ja. Okay, ich habe gedacht, du willst mir dein Bild schicken.
Das auch.
Und ich war so, oh nee. Ich habe schon mal von einer Freundin ein Bild bekommen. Also mit der habe ich keinen Kontakt mehr.
Das ist der Grund, das Bild.
Nee, aber die hat mir auch ein Bild geschenkt. Und die hat mich gefragt, so einfach so aus dem Nichts, so hey, Evelina, welche drei Farben würden denn dich ausmachen? Und ich saß schon da und war so, what the fuck, was ist das für eine Frage? Aber ich wusste halt, grün ist meine Lieblingsfarbe, grün, ich bin ja ein recht fröhlicher Mensch, also gelb natürlich, und ich glaube, ich habe blau genommen. So, ja, und das war nicht das Grün, das ich liebe. Ich mag ja so dunkles Waldgrün, würde ich sagen. Das war irgendwie so ein voll helles Grün, so neonmäßig. Und ich saß da und habe das bekommen und war so, oh mein Gott. Oh mein Gott.
Es ist
super
wunderschön.
Und dann so, ja, das sind doch die Farben, die dich ausmachen. Ich war so, oh mein Gott.
Was denkst du von mir?
So, als ob ich auch gar nicht ruhig wäre, sondern nur aufgedreht. Und ich denke so, Alter, ich bin auch ruhig und entspannt und, keine Ahnung, so mystisch, wie so eine Elfe. Und dann kam einfach sowas. Deswegen, nein, ich würde gerne ungern ein Bild geschenkt bekommen.
Ach, du änderst deine Meinung.
Ich habe das schon gesehen. Ich will das nicht.
Ja, okay, dann frage ich Basti, ob er dir eins malt.
Und irgendwie, in letzter Zeit will Ella die ganze Zeit sehr künstlerisch sich ausleben. Sie hat auch ein anderes Bild schon versucht nachzumalen. Und da musste man so ein, ich glaube, es war ein grüner Hintergrund, das du nachgemalt hast, aber du hattest nur blau.
Ja.
Und dann hat sie erstmal den Hintergrund gemalt und der Hintergrund sah wirklich gut aus. Ich war so, oh Ella, das sieht richtig, richtig gut aus. Und dann sollte man eigentlich entsprechend dieses Vorbilds einen Mond, also eine Art Mond oder
Mond,
einen Kreis aus, in der Mitte malen, einfach aus Gold. Und das Bild sah sehr, sehr schön aus, das Vorbild. Aber Ella hat gedacht so, zu einfach. Ich will das toller machen.
Abstrakt
machen. Und hat dann das ganze Bild irgendwie Gold reingemacht.
Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe aus Versehen zu viel Gold genommen. Und dann musste ich das halt irgendwie verteilen. Und auf einmal war das ganze Bild Gold.
Und ich war so, oh Mann, der Hintergrund war so schön. Und jetzt sieht man kaum was davon. Oh, aber du hast dein Bestes gegeben.
Ja, also, so viel zum Thema Kunst.
Ja, aber Ella, wie geht's denn
kurzer
dir?
Kurzer Exkurs. Ja, also mein Herz ist natürlich ein bisschen gebrochen nach deinem Feedback zu meinem abstrakten Bild, aber sonst geht's mir gut.
Sehr schön. Freut mich.
Naja.
Ja, was soll ich tun? Was soll ich tun?
Ajo, ja, aber ich freue mich, dass wir heute die Folge aufnehmen. Ich hatte hier schon Evelina-Entzug tatsächlich und deswegen wurde es allerhöchste Zeit und ich denke, unseren Fans wird es nicht anders gehen.
Da sind wir wieder. Ejo und Ella. Bücherbubble.
Einfach mal Bücherbubble reinstellen. Mit Ejo und Ella. Folgt uns auf Instagram.
Here we go again. Reunion. Aber Ella, du hast ja noch was für mich, habe ich gesehen.
Oh ja, Tatsache. Also, ich war ja auf einem Event, auf einer Lesung von Amorelie und Josie Wismar.
Und wer ist Josie Wismar?
Eine Autorin.
Ah, ich dachte, die Leiterin von Amorelie.
No. Ja, und sie hat quasi aus ihrem ersten Buch Fractured Fates vorgelesen. Und das war natürlich so ein bisschen spicy angehaucht, weil Amorelie, obviously, wer es nicht kennt, die machen Sexspielzeug und
auch Unterwäsche. Ich glaube, die machen halt alles
wahrscheinlich.
Um Sex.
Ja, irgendwie so. Und ja, auf jeden Fall lagen da auch so Sexspielzeuge als Deko auf den Tischen.
Interessant, gell?
Das war echt witzig. Und der ganze Abend war so thematisch ein bisschen in diese Richtung angehaucht. Mhm. Also man hatte dann auch quasi Cocktails und die hießen dann auch entsprechend, ich weiß nicht mehr, wie die alle hießen, aber zum Beispiel Afterglow war dann eine Cola. Und halt so klassisch Sex on the Beach und weiß ich nicht
was. Ja, okay, aber den haben wir uns auch alle schon gedacht, dass den auf jeden Fall gab,
ja,
Sex
genau.
on the Beach.
Den Rest weiß ich leider gar nicht mehr. Müsste ich nochmal auf die Karte schauen. Ich habe sie abfotografiert. Ja, und auf jeden Fall gab es ein Goodiebag. Mhm. Und da habe ich tatsächlich eine für dich abgestaubt. Ja, und ich würde vorschlagen, wir machen mal ein Live-Unpacking. Vielleicht kannst du erstmal vorlesen, was auf der Tüte steht.
Amorelie, break beds, not hearts.
Mm. Und was ist da noch so drauf?
Da ist eine Peitsche drauf, da ist ein Dildo drauf. Da ist, oh, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Das sieht aus wie so ein Küchending.
Oh ja, weißt du, wie so eine
für die Pfanne. Ja, ja. Das ist aber auch, um auf den Popo zu hauen. Dann ist das ist ein Plug.
Ja, ich glaube auch.
Und das ist, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, aber das sind diese Dinger, die so U-förmig geformt sind. Ja. Was einmal in die Vagina eingeführt wird und noch drauf liegt und dadurch sollen beide stimuliert werden.
Ja, ein paar Vibrator.
Ja.
Genau. Würdest du damit einkaufen gehen?
Ganz ehrlich, wieso nicht?
Okay, cool.
Ella, dann hab ich dich überrascht.
Ich war schon einkaufen.
Ja, cool.
Ich hab's nur so verdeckt.
Okay.
Aber die hat halt auch so viel Stauraum, da passen gute Flaschen rein.
Oh mein Gott, cool. Also, es gibt hier sehr lustige Aufkleber. Die würde man jetzt nicht überall hinkleben, wo alle Leute es sehen. Auf dem einen Aufkleber ist einfach so eine richtig cool, eine schön kurvige Frau, die Cowboy-Stiefel anhat und Cowboy-Hut hat, Peace zeigt und auf einem Dildo sitzt.
Ja. Ich muss sagen, mein Favorit ist, glaube ich, der hier. Das ist nämlich eine Abbildung von einem Vibrator und dann steht da drauf, Ride or Die.
Und dann gibt es noch, oder I shave my balls for you. Und dann sind da halt so Hoden, die da runterhängen.
Und die glänzen.
Ja, und die glänzen, weil sie shaved sind. Ja, richtig, richtig cool.
In
lustig.
Vibrations we trust.
Junge, ja, Mann, in Vibrations we trust. So gut. Also dann gibt es noch, sind es Kondome?
Ja, ich glaube, das sind Kondome.
Guck mal, 2029 sind sie haltbar.
Bisschen gut. Zeit hast du noch.
Ist so. Dein Gleitgel, das kann man immer gut gebrauchen, wenn wir ehrlich. Und was ist es noch? Ein Quickie-Mini-Vibrator für sie.
Oder?
Ja! Ich pack den aus.
Okay, ja, gönn dir.
Haben wir dieselbe Farbe?
Ich glaube, das war alles dasselbe, ja.
Okay, der ist türkis.
Ja, ist hübsch,
der ist ein bisschen
oder?
Gold. Sau lustig.
Ja, voll.
Sau lustig. Kann ich den jetzt anmachen?
I don't know.
Nee, man muss ihn aufladen.
Ah, okay.
Akku leer. Schade.
Ah, scheiße.
Sonst hätten wir den nochmal kurz gehört heute. Richtig cool. Danke, dass du es mir mitgebracht hast.
Ja, gerne.
War ja eine spannende Reise.
Voll. Ein Buch habe ich leider nicht bekommen. Also, ich habe dann nur so gefragt, ja, kann ich noch ein Goodiebag für meine Podcast-Partnerin haben? Und die so, ja, das geht auf jeden Fall. Aber die Bücher waren quasi auf einem anderen Stapel und die Bags sind dann auf so einem anderen. Und dann habe ich mich nicht getraut, auch nochmal zu fragen, ob ich auch noch ein Buch haben kann.
Alles gut.
Ja.
Wenn ich gleich mir das aus, aber ich bin erstmal, ich mache es ja wie immer. Ich warte darauf, bis du es gelesen hast und dann gucke ich mal, ob ich mir das ausleihe oder nicht.
Ja,
cool.
So machen wir's.
Danke dir.
Gerne.
So Leute, dann kommen wir mal zu dem eigentlichen Thema heute, zu Alchemize Teil 2.
Part 2.
Ba-ba-da-ba. Yeah. Also, wie hat überhaupt Teil 1 geendet? Die arme Helena ist schwanger geworden durch die Vergewaltigung von Cade Farron. Mhm. Entsprechend der ganzen Situation, in der sie gelandet sind, die ultra beschissen ist.
Mhm.
Und sie kann sozusagen ihre Energie oder ihre Kraft als Vemante nicht einmal für das Kind aufkommen lassen und zusätzlich ihr Konstrukt mit Energie versorgen. Mhm. Dementsprechend zerfällt das Konstrukt.
Und also ihre Mauern im Gehirn.
Ja, ja, genau, ja, das ist es. Und dann erzählt halt Teil 2, was alles sie vergessen hat.
Ja, ja, stimmt. Also Teil 2 ist im Prinzip ein Rückblick, ich glaube 4 Jahre zurück.
Ja.
Und erzählt die ganze Vorgeschichte. Es ist auch der längste Teil, ich glaube es waren so 800 Seiten oder so.
Ja.
Und ja, wahnsinnig lang, wahnsinnig inhaltsreich, es ist viel passiert.
Es ist so viel passiert.
Es ist wahnsinnig viel passiert.
Und ich finde aber auch die dauerhafte Spannung ist da. Ich finde, es ist wieder auf wieder Teil 1. Es ist sehr grau, sehr düster, sehr
traumatisch auch.
Ja, ultra, ultra traumatisch und auch einfach so unglaublich schlimm. Ich glaube, ich finde es noch schlimmer als den Teil 1 auf eine gewisse Art und Weise, weil sie so stark, also er ist anders schlimm.
Anders
weil der
schlimm,
erste ist sie einfach machtlos und bei Teil 2 gibt sie sich selber auf.
Ja, Ja, genau. Also sie im Prinzip, du meinst mit selber aufgeben, aufopfern?
Genau,
Ja,
aufopfern.
für den Orden, genau. Und ja, wie wollen wir einsteigen?
Ja, Mann,
Wo wollen
echt, wo
wir
wollen wir anfangen?
anfangen? Oh
Ich würde sagen, vielleicht fangen wir an einfach bei Helena,
mein Gott. Ja.
oder? Also im Teil 2 wird einfach gezeigt, wie sie als Heilerin arbeitet und wie sie einfach sehr viel aufgegeben hat, wie sie auch ihren Vater verloren hat, weil der Vater wollte, als der Krieg angefangen hat, wollte er ja
Oh
wieder zurück in die
ja.
Heimat, aber sie wollte da bleiben, weil sie halt Luke unterstützen wollte, weil sie sich halt denen so loyal verbunden gefühlt hat, weil sie ihr ermöglicht haben, da Alchemie zu studieren. Und ich glaube, diese Realität und diese Verpflichtung zu sein gegenüber Luke, das treibt sie halt in den Abgrund
Ja,
letztendlich, würde ich
voll.
sagen.
Also es ist schon auch einfach super spannend zu sehen, weil ganz stark dieses also Bild erstmal gezeichnet wird, gut gegen böse. Und dann will sie auch für die Guten, sage ich mal, kämpfen und so weiter und so fort. Merkt aber dann, glaube ich, auch relativ schnell, dass die auch teilweise irgendwie so ein bisschen unrealistisch und
Komplett.
Delulu sind, also
Komplett.
weil die sich total auf diesen Gott verlassen und irgendwie auch gar nicht wahrhaben wollen, dass die gerade so am Verlieren sind, weil es heißt so,
Ja.
ja gut, wir sind die Guten, deswegen werden wir auch am Ende
Und
gewinnen.
es geht ja gar nicht anders. Zuerst
Ja.
kommen schlechte Zeiten, aber man muss stark genug sein und diese überstehen und dann kommen und dann wird man schon gewinnen, weil man ja sozusagen gelitten hat und das Leid überstanden hat und einfach in Gott geglaubt hat.
Ja, wirklich.
Und ich glaube, der zweite Teil beginnt sogar damit, dass sie vors, keine Ahnung, Gericht oder so geht oder
Oh
vor den
ja.
Rat und vorschlägt, dass sie auch Nekromantie verwenden und dass sie auch die
Ja.
Leichen umbringen, weil bei denen ist es ja so, dass bei denen ja immer die Menschen sterben und das Team, die Bösen, das vom High Necromance, die benutzen ja sozusagen Leichen, die dann für sie kämpfen.
Ja.
Und das ist sozusagen immer deren ersten Mauer, die angreift und dadurch haben sie halt weniger Verluste.
Ja, total.
Was auf jeden Fall Sinn macht. Und dann wird sie ja als, keine Ahnung, das Schlimmste des Schlimmsten dargestellt, dass sie halt überhaupt sowas vorschlägt und wie schlimm das Ganze ist. Und die Arme opfert sich halt für
Den Orden.
den Orden einfach damit, weil sie halt alle heilt.
Ja.
Die.
Ja, und das frisst ja auch immer so einen Teil von ihr selber. Also am Anfang hat sie ja noch dieses Amulett, was sie wohl ein bisschen auch davor schützt oder das verlangsamt, denke ich. Aber dann, als sie quasi das Amulett auch nutzt, da werden wir sicher gleich nochmal drüber sprechen, für was genau, frisst das ja auch immer wieder so Lebensenergie von ihr und
Ja.
dadurch wird sie ja wahrscheinlich auch irgendwie früher sterben oder sowas. Also sowas denkt man dann auf jeden Fall. Und es ist schon hart, dass er sie so viel opfert und es gar nicht gesehen und gewertschätzt wird. Und auch mit diesem Vorschlag, ja, hey, lass mal Nekromantie irgendwie nutzen, damit wir unsere Soldatenverluste irgendwie verringern können. Da wird die ja auch nur gebasht und ja, wie du schon sagst, hingestellt als das Schlimmste von allem, weil im Prinzip ist ja die Argumentation ja auch, ja, das ist das Einzige, was uns von dem Bösen unterscheidet, dass wir so eine sündige Tat nicht
Ja.
tun werden. Und dass du das in Frage stellst, das macht dich ja fast zum Mittäter,
Und
obwohl die schon so viel gemacht hat.
und noch dazu, sie ist ja Vivimantin. Und in dem
Ja.
Moment, wo sie erfahren, dass sie Vivimantin ist, sagen sie so, ja, dass sie eh die Ausgeburt des Bösen ist. Und deswegen wird ihr auch also verboten, dass sie Kinder bekommt. Und deswegen wird sie auch
Ja.
operiert, damit sie halt keine Kinder mehr bekommen kann, was
Ja.
dann natürlich in Teil 1 dann rückgängig gemacht wurde. Aber trotzdem, sie stellen sie schon, also der Orden, sorry, ist einfach so ein Arschlochverein ihr gegenüber.
Ja.
Und alles, was sie sagt, wird halt immer gegen sie verwendet, weil sie ja eine Vivimantin ist und
Ja.
einfach eh schon das Böse ist, weil Vivimanten ja so schlimm wären. Und das Krankste ist, desto länger man das Buch liest, desto mehr Vivimanten sind um sie herum und sie ist die
Ja.
einzige, die halt so verachtet wird.
Das ist so hart.
Das ist so
Und die stehen
schlimm.
halt auf einem übelst ungerechtfertigten moralischen Podest.
Ja.
Und wissen halt auch einfach nicht zu schätzen, was sie macht. Und es wird halt alles als selbstverständlich wahrgenommen.
Ja.
Genauso in der Situation, wo sie quasi ja den Vorschlag, in Anführungsstrichen Vorschlag, freiwillig zu entscheiden, macht sie das oder nicht, dass sie quasi mit Kane zusammenarbeitet, weil er sagt, ja, okay, ich spioniere für euch im Orden, wenn ich quasi Helena ja, haben darf.
Ja.
Und es wird zwar als freiwillige Entscheidung hingestellt, aber eigentlich ist es klar, dass sie das nicht entscheiden, also dass sie sich dagegen entscheiden könnte.
Weil sie halt die ganze Zeit manipulieren.
Ja, voll.
Die Bitch Ylva Holtfast, Alter, die ist so dumm. Und der Jan Crowler, oder wie man ihn ausspricht,
ja.
Die manipulieren, die haben so viele Intrigen und
ja.
Was weiß ich. Also ganz ehrlich, zu Ylva Holtfast kommen wir auch noch, weil die ist so... Boah, die ist so asozial, was sie mit ihr macht und wie viel sie auch Luke verheimlicht und die ganze Geschichte. Also, ich glaube, es gibt schon ein paar Themen, aber man weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen.
Ja,
aber ich glaube, wir arbeiten die jetzt so Schritt für Schritt ab. Aber ich würde sagen, am Anfang denkt man sich erstmal so, wie asozial wird Helena die ganze Zeit behandelt und wie scheiße ist alles.
Ja, und ich würde sagen, Kane ist so auch der, der es dann auch langsam... Also was jetzt langsam, ich glaube, der checkt das auch schon relativ schnell, dass sie da scheiße behandelt wird. Der aber, glaube ich, auch peu à peu versucht, ihr die Augen dafür zu öffnen.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, also die will das ganz viel auch einfach nicht wahrhaben.
Ja.
Aber ich glaube, mit der Zeit so versteht sie es dann immer mehr. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die dann so zueinander finden.
Und ich finde, ja, also er gibt ihr auch Selbstbewusstsein, bringt ihr bei, wie man kämpft. Er baut sie auch so auch einfach auf, glaube ich. Und die ist... so krass, das ist so asozial, dass sie so unterbuttern, weil sie eigentlich so viel getan hat und nur weil sie sich so viel aufgeopfert hat, hat so viel geklappt und wer weiß, wie weit das Ganze noch getrieben werden würde, wenn sie einfach nicht bei so vielen Sachen eingegriffen hätte und ausgeholfen hätte und eigentlich war deren größte Ressource vom Orden, dass sie Helena hatten.
Ja, und dass sie quasi einfach alles gemacht hat, was in ihrer Macht steht. Und hätten sie nicht den Kane als Spion gehabt, also da wären die halt auch viel früher einfach dran gewesen.
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, wir reden über die Beziehung von Kane und Helena. Dann würde ich auch noch über die Freunde sprechen, Luke und all das, was passiert ist. Dann würde ich sagen, sprechen wir einmal über Ylva Holtfast und die ganze Religion, der Glaube, wie verrückt und... peinlich der eigentlich letztendlich ist, meiner Meinung nach.
Und auch auf Lügen basiert gewissermaßen.
Ja, komplett auf Lügen basiert. Ja. Und der Tod auch dann halt von Luke, würde ich sagen.
Das war krass.
Und was
das
wir denken, wie es weitergeht in Teil 3, oder?
Yes, yes, yes.
Dann let's go.
Okay, dann starten wir mit der Beziehung von Kane und Helena. What the fuck?
What
the fuck?
Voll.
Das war crazy.
Das hat man auch null erwartet, finde ich.
Nein.
Ich finde es alles so verrückt und ich finde, es ist auch keine schöne Geschichte.
Boah, die ist absolut tragisch und total schlimm.
Und letztendlich sind sie beide einsam und so nähern sie sich einander an. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, die haben beide so viel Schlimmes erlebt und die werden von niemandem gesehen. Außer von sich gegenseitig.
Ja, das ist so traurig.
Voll.
Das hat mir das Herz gebrochen.
Mir auch. Auch als er erzählt dann, dass seine Mutter gefoltert wurde. Also das ist das Krasse, als sie das erste Mal miteinander schlafen und sozusagen dargestellt wird, so jetzt hat sie ihn an sich gebunden. Ja. Weil letztendlich hat sie irgendwann ihn in der Hand.
Mhm.
Also wenn sie hat die Macht, weil...
She's got the power.
Ja, voll, weil sie ihn verzaubert hat. Also, es hört sich so falsch an. In diesem Buch gibt es nicht so, was verzaubert darstellt. Ja. Aber der ist ja fast gestorben, nachdem der Hafen, glaube ich, angegriffen wurde.
Ja.
Und hatte dem ja diese, das sind keine Runen, aber...
Ich glaube schon.
Waren es eine Rune?
Ja, irgendwie so in seinen Rücken eingraben oder so.
Ich glaube mit irgendwelchen Metallen und was weiß ich.
Ja.
Und dann war das ja das Problem, dass alles gegen sich gearbeitet hat, weil der war ja auch auf eine gewisse Art und Weise unsterblich.
Ja.
Und das kam, es konnten, also die Vibromantie und die Kräfte kamen nicht miteinander
rein. Er hat quasi ein Paradox in sich selber drin.
Genau.
Und da war nicht klar, stirbt, da lebt er. Und der war in so einem halbtoten Zustand.
Ja, der wäre auch gestorben, wenn sie ihn nicht gerettet hätte. Und sie hat ihn ja gerettet, indem sie das Amulett zerstört hat, also den Stein drinne, und dann diese Flüssigkeit in ihn eingepflanzt hat.
Mhm.
Wo ich auch nochmal nachgelesen habe heute, dass das ja, also ein bisschen die ganze Geschichte ist von, also das ganze Lügenkonstrukt, was ja der Glauben bei denen aufgebaut hat, dass das vom Gott geschenkt wurde, dieses Amulett und dieser Stein, und dass er ja so besonders ist. Und dann hat ja die Ylva Holtfast das ja Helena gegeben und Helena niemals gesagt, was das ist.
Ja, so dumm einfach auch.
Und das war ja letztendlich, dass der dass es irgendwann mal einen Krieg gab und der High Necromancer, der damals gelebt hat, da einfach Seelen eingesperrt hat.
Voll crazy.
Voll crazy. Also das ist halt auch einfach Nekromantie gewesen, dieses Ding. Und das hat die Dimmu Ilva Holdfast ihr halt nicht gesagt. Und dementsprechend hat sie es halt einfach in dem Moment verwendet, wo halt King gestorben ist, um ihn zu retten.
Ja.
Also es war auch, glaube ich, Zufall. Und irgendwie hatte sie das Gefühl, dass das das Richtige wäre, um ihn zu retten. Mhm. Und hat das gemacht. Und Und dadurch ist er halt auch irgendwie, glaube ich, weil dieses Rune war irgendwie, dass er noch kälter wurde und sich auf nur drei Sachen konzentrieren konnte. Und eine dieser Sachen war halt auch Entschlossenheit. Mhm. Und dann hat er halt diese Rune, hat sich dann einfach mit ihr, also ist mit ihr in Verbindung gekommen. Und dann hat er sich halt auf sie konzentriert halt komplett. Und sie wurde seine Welt.
Ja. Ja, irgendwie total die crazy Story. Also irgendwie ist da in dieser Liebesgeschichte so viel Trauma und Tragik drin, dass ich mich halt auch frage, also was wäre denn gewesen, wenn die nicht so einsam gewesen wären? Hätten sie sich dann trotzdem gefunden? Also so irgendwie entsteht auch so ein bisschen das Bild, dass diese Trauma die Basis für diese Liebesgeschichte sind. Und das finde ich irgendwie auch ein bisschen traurig, weil ich mir denke, so, die haben schon auch beide einfach verdient, jemanden zu finden, den sie mögen, weil der Charakter passt oder weil er denen halt was gibt, was jemand anders nicht geben kann. Und also keine Ahnung, halt eine gesunde Beziehung, weißt du? Und ich das kann es halt irgendwie auch einfach nicht sein in dieser Welt.
Aber ich glaube, genau, in dieser Welt gibt es keine gesunde Beziehung. Nee, ich glaube, das ist halt so das Schlimmste. Und letztendlich, er hat sie ja auch auf eine gewisse Art und Weise manipuliert.
Ja.
Aber er hat sie nie belogen. Ja. Ich finde, er war halt immer ehrlich zu ihr. Und ich glaube, dementsprechend, alle haben sie eigentlich belogen in dieser Welt. Keiner hat ihr jemals die Wahrheit gesagt. Und er hat halt irgendwann angefangen, mit ihr zu reden und hat angefangen, immer ehrlicher mit ihr zu werden.
Ja, total.
Und ich glaube, deswegen, es ging nicht anders. So, wer hätte es denn sonst werden können? Luke konnte es nicht werden. Ich glaube, da gab es nie diese Art von Gefühle. Mhm. Und bei ihm hat sich irgendwie dann doch sicher gefühlt.
Ja, total. Also, sehr viele Emotionen in diesem Buch. Und ich fand es so crazy, wie die dann halt auch teilweise so back and forth waren. So dieses, irgendwie, keine Ahnung, im einen Moment nähern sie sich an, dann ist er wieder total kalt, stößt sie weg. Und teilweise sagt er auch so gemeine Sachen zu ihr. Also, ich habe tatsächlich bei WhatsApp in so meinen eigenen Chat immer mal so Szenen reingeschrieben, die ich besonders krass fand. Und bei Seite 717 habe ich einfach nur ein gebrochenes Herz-Smiley gemacht.
Ui.
Und das war so die Szene, wo der irgendwie dann auch so zugibt, dass er sich für sie entschieden hat. Und am Ende stößt er sie aber irgendwie gewissermaßen wieder weg, weil er dann auch irgendwie so sagt, so wahrscheinlich hat das Ganze sogar etwas Poetisches, aber im Augenblick spüre ich nichts als ein paar neue Fesseln. Und dann so, also verzeih, dass ich dich nicht gerne anschaue. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, wie sehr dieses neue Paar scheuert. Und ich so, oh Gott, das ist so gemein.
Das ist so gemein.
Autsch. Und
nachdem alle so gemein schon zu ihr sind und dann ist er auch noch so ein Arschloch zum gewissen Grad und
voll. Ich meine, ich kann es ein bisschen verstehen, weil der hat einfach Schwierigkeiten damit, neuen Menschen zu vertrauen, beziehungsweise auch das zuzulassen, dass er jemanden so gerne hat, weil das letzte Mal, als seine Mutter dann in dieser Position war, dass er sich so gesorgt hat, ist er halt ein bisschen dran kaputt gegangen und deswegen sträubt er sich total davor, nochmal eine neue Person genau an sein Herz zu lassen oder in sein Herz zu lassen. Oh.
Ja, es ist richtig tragisch. Ich finde die Liebesgeschichte schon sehr, sehr schlimm und er will sie auch die ganze Zeit rausschaffen. Er will, dass sie flieht, dass sie nicht mehr da ist und damit sie endlich frei ist und sie auch diese Liebesgeschichte ist so verrückt. Sie sagt ja auch mehrmals, dass sie sich für einen Orden entscheiden würde und gegen ihn.
Mhm.
Das sagt sie auch. Aber ich glaube ihr das so zur Hälfte nur irgendwie, weil sie auch auf der anderen Seite ja auch irgendwann den Jan Crowder, also oder wie der Typ auch heißt.
Crowder.
Den entscheidet sie sich ja, dass sie jetzt mitverhandeln will. Sie will nicht nur, dass Farron alles machen muss, was er... Also, weil irgendwann ergibt sich Farron und sagt, okay, solange es Helena gut geht, werde ich alles tun, weil ich will, dass Helena überlebt.
Jo.
Und dann irgendwann sagt sie so, boah, es kann doch nicht sein, dass du mich die ganze Zeit so beschützen willst, aber ich will dich auch beschützen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist so, dieses gegenseitig aufeinander aufpassen und so weiter, ist einfach deren Art, sich zu zeigen, wie sehr sie sich lieben, obwohl es auch ins Kranke übergeht.
Ja.
Also egal was, die sind einfach, die opfern sich für, also sie opfert sich einfach nicht mehr für den Orden irgendwann, sondern einfach für Farron. Und das tun ja einfach beide, die sind so aufopferisch.
voll schön. Und
ich naja, auch noch so, es ist schön, aber auch irgendwie schlimm.
Ja, total. Aber also so sagen wir, so schön, wie es halt sein kann in dieser tragischen, schlimmen Situation. Ich habe mir noch so eine Szene markiert, wo auch irgendwie nochmal so ein Moment ist, wo die beide total verletzlich und vulnerabel sind. Das ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, da, also schlafen die halt miteinander auf Seite 778. Und da ist es aber dann so, dass es total langsam und zärtlich vonstatten geht und er dann halt auch ihre Wünsche erfüllen will. Also sie sagt dann auch so, ja, so habe ich mir das halt immer gewünscht. Und dann hat er nur so gemeint, ja, es tut mir leid, dass es nicht so war. Und lass mich dir das jetzt so geben, wie du das wolltest. Ja. Und geht halt komplett auf ihre Bedürfnisse ein. Auch wenn sie dann zwischendurch sagt, nee, also ich glaube, die wollte dann auch unterbrechen und so. Und der so, nee, so verschließ dich bitte nicht vor mir. Und ja, das war total irgendwie romantisch. Also was jetzt romantisch ist, es war total süß, dass er da so auf sie eingegangen ist. Und da war ich dann irgendwie total berührt von dieser Szene, wie die dann ja einfach sich einander total verletzlich hingegeben haben.
Ja, ich glaube, das ist auch ultra unglaublich schwierig, weil diese Welt einfach so grauenvoll ist. Und ich finde, das Gute aber ist auch an dieser Welt, ich finde, so ist, ich glaube, so, es ist super unverschönt, wie so ein Krieg abläuft und einfach wie viele Leute sich opfern, wie viel von sich geben und dass da halt auch so eine Liebesgeschichte auch unglaublich tragisch ist, weil die auch beide sehr viel Verantwortung getragen haben. Die hatten beide wichtige Rollen in diesem Krieg und beide wollten sich gegenseitig am Leben halten und das ist ja auch so der Grund, wieso dann sie auch zum Schluss ja auch festgenommen wird oder gefangen wird, weil sie ja dann losrennt, um Farron zu retten, damit sie nicht rausfinden, dass er der
Verräter
war. Er der Verräter war. Weil er hat ja dann ihre Freundin, die ja mit Lukes Baby schwanger ist, gerettet. Und ja, es ist so, so krass. Und ich finde, es gibt auch so einen ganzen Bruch in diesem Buch, wo Helena aufhört, das Opfer zu sein. Und ich glaube, das hat auch sehr viel mit Kane zu tun, weil er sie auch viel unterstützt und viel tut. Und dann fängt sie an, einfach selber was zu tun, einzugreifen und einfach sich nicht mehr herumschubsen zu lassen von Ylva Holdfast und von dem Crowther, wie auch immer der Typ heißt. Ja, aber ich glaube, dass das auch nur so gekommen ist, weil sie sich angefangen hat, auch für Kane einzusetzen.
Ja, das sehe ich auch so. Und das ist total schön zu sehen, dass sie endlich auch checkt, dass die da ausgenutzt wird und sagt, nee, so nicht. Ich mache das jetzt so, wie ich das für richtig halte. Und also sie versucht immer noch, sage ich mal, moralisch richtig zu handeln, indem sie denen hilft und immer noch heilt und sich einsetzt, aber halt nicht auf alle Kosten.
Bedingungslos. Ja, sie hört auf, bedingungslos zu sein, sondern
mega.
Ja, aber es ist so immer noch ein bisschen verrückt, weil die Bedingung ist, dass es Kane gut geht. Nicht, dass es ihr gut geht.
Das
ich finde, und das sind sie beide.
Ja.
Beide sind, er lässt sich foltern, falls er erwischt wird, dass er der Betrüger ist, ist auch egal, Hauptsache Helena geht's gut.
Ja.
Und sie macht so, ich kann alles machen, Hauptsache Kane geht's gut. Also es ist eine unglaublich heutzutage toxische Beziehung, würde ich sagen.
Ja.
Aber, aber es ist halt Krieg. Es ist so krass.
Ja, schon. Ja, verrückt. Ja, also ich war am Ende auch total überrumpelt von allem, was passiert ist. Also ich hatte mir auch nur so notiert, die Dinge überschlagen sich. Luke ist gestorben und war besessen. Oh mein Gott, Kane wurde erwischt und jetzt will Helena das Labor in die Luft jagen. Und dann so, Crowther ist nicht der Verräter, sondern Ivy. Und Helena schützt Kane, nicht die ewige Flamme. Also ich weiß auch nicht mehr genau, was da alles in mir vorging. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe. Aber ich weiß noch, es war unfassbar aufwühlend. Und war crazy, war richtig crazy.
Ich fand auch so, so krass, also wie es abgelaufen ist. Auch, also jetzt nochmal kurz zu dem Glauben, wenn wir rübergehen, dass die einfach so bedeppert sind, dieser Orden. Die Leute, wenn wir nur noch leiden, dann wird's besser. Nur noch ein kleines bisschen, jetzt wird's.
Wie eine Sekte, ne?
Ja, und ich find's so krass, dass Luke eigentlich der das Ganze tragen sollte und der sozusagen alles planen sollte und die Verantwortung hauptsächlich dafür haben sollte, wird halt so krass geschützt und weiß eigentlich gar nichts.
Ja.
Und das ist auch, deswegen verlieren sie auch eigentlich, weil sie Luke einfach nur in Schutz nehmen, weil Luke hatte ja diese Anfälle, wo er diese Fieber Träume hatte oder eine Hirnfieber hatte und dann, anstatt dass irgendjemand mit Helena gesprochen hat, weil sie die beste Heilerin ist, haben sie auf Luke gehört, weil er nicht wollte, dass sie ihn behandelt. Mhm. Und letztendlich war das auch deren Verderben, weil Helen einfach die Schlauste von denen war. Und sie hätte es wahrscheinlich gelöst und hätte früher erkannt, dass da irgendjemand in ihm drin ist und man vielleicht nicht ihn mit Opium behandeln sollte, damit es ihm besser geht und das Hirnfieber drunter geht und was weiß ich, aber die sind einfach blind gewesen und haben einfach versucht zu glauben, dass alles gut wird, ohne dass sie...
Naiv.
Da, ja, genau, ohne dass sie irgendwas gemacht haben, so als ob Probleme sich so lösen. Und ich finde, die das versucht hat zu lösen, war Ilva Holdfast und Crowder. Mhm. Ich glaube, sie sagt auch einmal so, der Vater sollte ja eigentlich Luke die Wahrheit erzählen über dieses Sonnenamulett, das sie hatte... Und dass eigentlich niemand, also kein Gott kam und sie jedes Mal gerettet hat, sondern sie das durchgeführt haben und so weiter. Und nicht alles heile Welt immer war. Mhm. Und das ist ja halt nicht passiert, weil der Vater gestorben ist. Und Ilva Holdfast hat sich... ermordet wurde von Farron.
Ja.
Aber Ilva Holdfast hat sich dann geweigert, Luke zu sagen. Und Helena hat dann keiner mehr, glaube ich, geglaubt mehr, als sie das... erzählen wollte oder nicht mehr wusste, was sie machen soll. Und ja, die waren einfach nur dumm und blind.
Voll, total. Also ich glaube, dem gibt es auch nichts hinzuzufügen.
Ja.
Das hast du ganz gut zusammengefasst.
Ja.
Aber was war das für ein krasser Plot-Twist, als dann rauskam, dass er halt besessen ist, beziehungsweise da den
High Necromancer.
Necromancer, wie auch immer, im Kopf hat. Und das, also... Da war ich so, nein, what the fuck.
Und dass du noch die Freundin geschwängert hast.
Oh mein Gott, das war auch so crazy. Das war so fucking crazy. Und dann hat halt das auch alles Sinn gemacht, weil ich meine, die hat ja schon immer so darauf bestanden, dass die halt mega gute Freunde sind. Und auf einmal war der so ein Arsch und hat die total weggestoßen. Und dann hat alles auf einmal so Sinn gemacht.
Ja.
Und irgendwie hätte man, glaube ich, sogar damit rechnen können,
ja,
weil... Von Harry Potter wissen wir ja auch, dass er quasi, also dass der Voldemort in Harrys Kopf ist.
Mhm.
Und ich meine, wir wissen, dass das die Basis ist für diese Geschichte. Und eigentlich hätte es gar nicht so überraschend sein müssen, aber es war trotzdem so überraschend und so ein Plot-Twist.
Ich finde es auch. Also ich hätte es jetzt gar nicht mit Harry Potter in Verbindung gebracht, weil es doch so als separates Buch geschrieben ist.
Ja.
Ich glaube eher, man hätte, also ich glaube, weil man die Symptome nicht gekannt hat.
Ja.
Und sie hat ja erzählt, wie ihr Vater gestorben ist.
Ja,
sie hat ja erzählt, dass sie in diesem Lazarett war und dass dort halt die Leute drin waren, wo diese Experimente durchgeführt wurden mit den Menschen, dass man sozusagen in die eine zweite Person eingepflanzt hat. Deswegen, ich glaube, man hätte es erkennen können, aber dadurch, dass, also es ist ja aus Helenas Perspektive und sie haben Helena isoliert von Luke, konnte man es gar nicht nachempfinden. Aber ja, dann haben sie ihm Opium gegeben, dann hat sie gesehen, wie er komplett drauf war und ja.
Ja, und dann auch die Szene, als er gestorben ist, die war ja so krass. Also das war ja dann, dass er irgendwie seinen Paladin da umgebracht hat.
Ja.
Und dann hat er aber sich doch noch irgendwie durchgekämpft und Helena hat halt erkannt, was los ist und dann waren sie quasi zusammen in diesem Raum, sind dann da rausgegangen. Er hat quasi sich von ihr noch stützen lassen und hat versucht, so in seinen letzten Momenten des Lebens sie auch dann da irgendwie rauszubringen und zu schützen. Und das war, war krass.
Und er wollte sogar noch, dass sie nochmal Nekromantie verwendet, ihren Paladin sozusagen, damit er mit ihnen läuft, damit niemand auffällt, was gerade passiert ist.
Oh mein
damit
Gott,
sie nicht... als die Mörderin angesehen wird.
Stimmt.
Weil eigentlich war es ja der High Necromance, der in ihm drin war, der es gemacht hat. Oder Cetus. Also der hat, dann kommen ja so viele Sachen raus, dass er eigentlich der Bruder von Orion ist und dass sie Zwillinge sind und dass Orions ganze Familie sind ja die Holdfast und dass Cetus sozusagen in Luke drin war, sozusagen in seinem Bruder und er sich so mächtig gefühlt hat, aber dass Dior, dass sozusagen der Wirt, dass Luke langsam stirbt und deswegen hat er ja einen Kind gezeugt mit Lila. Das ist so
crazy.
Mit der Freundin, und die kriegt ja jetzt ein Kind, und da hat sie ja die ganze Zeit bei sich behalten wollen und wollte nicht, dass sie sozusagen in Sicherheit flüchtet. Es gab so Mini-Anzeichen, glaube ich.
Ja.
Und dann plötzlich sind sozusagen die Würfel gefallen und plötzlich hat sie alles gesehen, Helena. Mhm. Und
voll verrückt.
Voll. Also es ist ein gutes Buch, also es ist ein krasses Buch. Und ich finde so, es gab immer so kleine Anzeichen, aber ich glaube, ich finde es immer als Leserin sehr schwer, auf sowas zu kommen, dass man sowas selber erkennt.
Ich glaube, das machen die
auch
auch mit
Aussicht. Ja, ich fand es zwar unglaublich schwierig, es zu erkennen, aber dann war man so, ah ja, stimmt.
Und das ist halt schon ein geiler Moment, wenn man da sitzt und auf einmal dieses Puzzle und diese 100 Puzzleteile, die man im Kopf schon hat, auf einmal ein ganzes Bild ergeben. Also das muss man schon sagen, dann hat der Autor einen echt guten Job gemacht.
Ja.
So. Und das war schon auch der Fall hier. Also ich muss auch sagen, manchmal war es einfach auch zu kompliziert. Also das dann auch zu sehen, zu checken und auch gerade mit diesen so vielen erfundenen wissenschaftlichen Begriffen. So, das hätte schon an der einen oder anderen Stelle einfach zugänglicher sein können.
Ja, einfacher.
Und mein Arbeitskollege hat erzählt, seine Freundin liest gerade das Buch auch, aber auf Englisch. Und der hat schon gesagt, es ist super schwierig für sie. Und ich denke mir so, Digga, es war super schwierig auf Deutsch für mich zu checken. Ja, so, auf Englisch kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, wie man da durchsteigen soll. Also das ist schon crazy.
Auf jeden Fall. Okay, was haben wir? Wir haben jetzt die Beziehung, wir haben den Glauben.
Ja.
Ich habe Ilva Holt fast eigentlich schon abgefrühstückt. Die Bitch. Ach, und er hat sie auch getötet.
Oh ja, stimmt.
Ja, Luke hat sie auch noch getötet. Ja, voll verrückt.
Da war die bestimmt überrascht.
Ja, voll.
Oh mein Gott.
Was hatten wir dann noch?
Ja, das Ende würde ich gerne noch besprechen. Also das Ende von dem Teil 2, wo sie dann anfängt zu checken, was los ist.
Also du meinst, was meinst du?
Warte mal. Ja, also am Ende ist doch so, dass sie anfängt, sich zu erinnern.
Ach, von Teil 1.
Ah ja, stimmt.
Bei Teil 2 ist ja, Teil 3 ist ja nochmal anders.
Ich muss gestehen, ich habe 5 Seiten von Teil 3 gelesen, da fängt sie an, sich zu erinnern. Aber
ja,
das ist quasi so die Fortsetzung vom Ende von Teil 1.
Ja.
Und
aber was ich noch sagen wollte, das ist zum Ende zum Teil 2. Es endet ja so, dass Kane Farron dann losrennt, um Lila zu retten. Letztendlich, nachdem Luke stirbt, haben ja die Bösen sozusagen den Tempel, nicht den Tempel, wie heißt das Ding?
Ah, den Alchemieturm.
Genau, den Alchemieturm, sozusagen das Hauptquartier eingenommen, und da war halt Lila auch.
Mhm.
Und aber Helena wird von Kane Farron zuerst gerettet.
Ja.
Und dann kommt es ja dazu, dass sie dann sagt, so, wir müssen Lila retten.
Mhm.
Und dass sie nicht weggeht, solange Lila nicht gerettet ist.
Mhm.
Und dann geht Kane los und holt Lila und hat halt so ein bisschen auf alles geschissen. Auf die ganzen Kameras, wo er aufgenommen wurde, weil er einfach Lila retten wollte und wollte halt unbedingt, dass Helena verschwindet. Beschützerinstinkt. Und was noch krass war, er sagt immer, du gehörst mir.
Ja.
Das ist auch immer sehr, sehr krass. Und und sie sagt ja, ich gehöre dir. Also es ist so eine sehr unterwürfige Beziehung auch immer. Aber da war es so richtig so. Aber
er
sagt
auch, dass er ihr gehört.
Ja, okay. Ja, okay. Ja, es ist auch süß. So.
Sehr possessive. So.
Es ist auch süß, ne? Aber letztendlich ist es ja so, dass er dann losgeht und sich aufopfert. Letztendlich nur, damit sie verschwindet.
Ja,
und
das
dann
ist auch der Deal ganz zwischen den beiden, ja.
Und dann hat sie gesagt so, du rettest sie und dann gehe ich. Und dann sagt sie aber, ja, aber du musst jetzt Lila zuallererst wegbringen.
Mhm.
Und dann nimmst du mich weg mit und diesen Shiseo.
Ja.
Genau. Und in dem Moment, wo Kane wegfliegt mit Lila, ist sie bereit und baut eine Bombe. Weil sie einfach nicht will, dass Kane Farron stirbt.
Ja.
Und dann, finde ich, ist sie die ultimative Bad Bitch, baut diese Bombe, rennt los, nimmt sich da irgendwelche Leichen, lässt die ja noch um das Gebäude verteilt hochklettern und dann lässt sie alle hochgehen.
Das ist so
und dann
crazy.
Wird sie halt ja leider gefangen. Also erstmal kämpft sie ja ultra krass.
Ja.
Und ich glaube, letztendlich verliert sie nur diesen Kampf, weil sie den Vater von Farron trifft. Und sie den nicht umbringen wollte, weil sie wollte eigentlich Kane lassen. Oder ich weiß nicht, ob sie es ihm lassen wollte, aber sie hat sich dann zurückgehalten. Und ich glaube, es war nur eine Sekunde. Und in dieser Sekunde wurde sie festgenommen. Und dann, haben sie voll sie. Crazy. Aber sie wissen damals, richtig, glaube ich, noch nicht, crazy, dass sie die Verantwortliche war für die Explosion, ja, des stimmt, Labors. Und dann, wie geht's weiter?
Ja, und dann wird die ja in dieses Fass gesteckt.
Und dann fängt sie an.
Und dann fängt sie an, ihre Mauern im Gehirn zu basteln, dass, damit sie Kane schützen kann. Ja. Weil sie will nicht, dass sie in ihren Kopf schauen und dass sie herausfinden, dass er quasi der Verräter ist. Und das war auch so krass, weil sie hatte dann ja immer noch diesen Ring an, mit dem sie über, also mit dem sie mit Kane verbunden war. Und immer wenn er heiß wird, heißt es ja so mäßig, wo, ja, weiß ich, oder wo bist, ja, du? Und das war so das erste, ja, Mal, weil sie dann in diesem blöden Fass steckt und dieser Ring wird warm und dann. Oh.
Das ist richtig schlimm. Und ich finde, dieser Teil 2, du liest ihn und denkst so, what the fuck, was geht jetzt in Teil 3? Was geht jetzt, ja, in Teil 3? Wie wollen sie das lösen? Weil letztendlich sind sie ineinander verliebt, ja, aber er hat sie vergewaltigt. Sie hat in Teil 1 die ganze Zeit gedacht, was für eine kranke Beziehung, also dass sie selber krank ist, weil, mhm, sie Gefühle für Farron hat,
ja,
und einfach sich so selber ultra hinterfragt hat. Ja, und dann denkt man
sich so. Satz, der letzte Satz von Teil 2, halte durch, du hast versprochen, nicht zu zerbrechen. Oh, dieser Satz
hat,
ja, nicht
zerbrochen. Hat er nicht, du sitzt ganz normal neben mir.
Ja, okay. Aber in mir drin.
Ja, ich verstehe es vollkommen. Es ist schon, also ich muss sagen, also ich habe ja auch Teil 3 schon gelesen.
Ja.
Ich finde, die Art und Weise, wie das Buch gemacht ist, ist schon sehr, sehr gut, sehr aufregend, sehr spannend. Ich fand schon, dass es, ich muss sagen, ich fand den Teil auch sehr spannend geschrieben. Man will unbedingt wissen, wie es weitergeht, mhm, aber es gab schon so Momente, wo man sich einfach dachte so, boah, es tut einfach weh, es zu lesen, ja, weil es so eine schlimme Welt ist.
Ja, voll. Und es ist kein gute Launebuch, Leute.
Nee, gar nicht. Und es zieht einen auch zum gewissen Teil halt so ein bisschen runter.
Oh, ja.
Und man denkt sich so, alle scheiße, und halt jetzt im Winter, wo ihr alles grau, ja, ist. Was sehr, true, sehr krass, weil die Welt ist auch grau, will ich sagen.
Ja, wirklich, wirklich.
Deswegen, das fand ich so verrückt, aber ich bin sehr gespannt, was jetzt in Teil 3 passiert. Oder was, also ich weiß, ja, es, aber was denkst du, was passiert?
Boah, also ich habe nicht so viele Gedanken dazu, was passiert. Ich habe Fragen.
Ja.
Und ich frage mich halt, der High Necromancer, der Bösewicht, der kann ja auch in Köpfe reingucken. Mhm. Und wie er dann quasi, also wie sie Kane weiter schützen wollen, wie sie auch Helena weiter schützen wollen, weil jetzt wird sie sich erinnern und diese Erinnerungen sind saugefährlich.
Ja.
Ich frage mich, was mit der Schwangerschaft, wie es mit der Schwangerschaft weitergeht. Ich frage mich, wie es mit den beiden weitergeht.
Und,
ja,
und weil es auch so schwierig ist, weil Kane ist ja verbunden mit dem High Necromancer.
Ja.
Das erzählen sie auch in Teil 2.
Ja,
dass er ja sozusagen auch ein Organ von ihm sozusagen, ja,
oh,
in sich drin hat. Und wenn er dann weiter verreisen will vom High Necromancer, dann, ja, bekommt er sozusagen immer dieses Organ oder ein Stück Knochen, oh, oder was, verrückt, weiß ich. Voll, ist auch richtig eklig. Also
ja,
ist,
schon.
Also ich frage mich, ob sie es jemals verfilmen,
ah,
weil es einfach so,
ich glaub nicht,
düster ist und so abstrakt. Das ist locker ab 18 das Buch. Oder der Film dann. Oder ab 16.
Ja.
Ja, auf, ja, jeden Fall. Ja, oh, aber ja, das habe ich mich auch gefragt.
Ich habe ganz viele Fragen.
Ja, es wirkt so, ja, auswegslos.
Ja.
Ja.
Ja, voll. Aber würdest du sagen, es wird ein Happy End geben? Oh Gott,
ich würde
so lange.
Nee, ich finde schon.
Ja,
ich finde, okay, schon. Ich finde es ein. Aber ich finde, das Buch verliert nie so, ja, und jetzt plötzlich leben sie in einer super schönen Hütte und sind die glücklichsten ever. Also,
ja,
weißt du, es ist,
okay,
nie so. Es ist ein Happy End auf jeden Fall. Also, ich finde, das ist das Beste, glaube ich, was ihnen passieren konnte,
okay,
wie es geendet ist, weil sie irgendwann einfach selber. Also. Sie können entscheiden, was sie machen.
Okay,
und
ich bin
es
spannend.
Ist ihre Entscheidung.
Mhm.
Aber ich finde, es ist das Ende, was am besten zu dem Buch passt. Und ich habe es ja schon erzählt, ich habe Die Tribut von Panem habe ich ja gelesen und,
ja,
habe jetzt auch die Filme geguckt. Und ich finde, es ist so ein bisschen ähnlich zu Die Tribut von Panem.
Ah, okay.
Weil Die Tribut von Panem ist ja auch ein bisschen, alles ist scheiße,
ja,
die haben ultra viele Traumata, weil,
ja,
sie in diesen Hungerspielen waren. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie zum Schluss haben sie ihre Albträume, aber sie irgendwie haben sie es überstanden und überlebt.
Mhm.
Und genauso ist das Buch. Sie haben überlebt und überstanden,
ja,
so gut wie es ging. Und ja, das würde ich sagen. Was?
Oh,
zu Teil 2.
Oh,
oder
Gott,
fehlt dir noch was?
Nee, ich würde sagen, das fasst es ganz gut zusammen, hoffentlich. Die Folge ist auch ein bisschen länger geworden, aber der Teil ist halt auch einfach wahnsinnig lang. Und ja, in der nächsten Folge besprechen wir dann endlich den letzten Teil.
Teil 3.
Teil 3. Und ja, freut euch, seid gespannt. Okay.
Das war's für heute, würde ich sagen.
Ja, und ansonsten kurz organisatorisches. Es wird dieses Jahr noch eine Folge geben. Das wird dann nämlich Teil 3 von Alchemized. Und dann werde ich sagen, ist das ein guter Abschluss für diesen dunklen Winter.
Für 2025 mit Alchemized. Und dann lesen wir erstmal irgendein richtig buntes, fröhliches Buch.
Ja, bitte.
Ich glaube, danach war eigentlich Windweaver eingeplant, oder?
Ja. Ich glaube, wenn wir es nicht lesen, ist Bea sauer.
Ja, sie hat sich's verkauft. Ja.
Ich glaube, sie hat sich's ausgeliehen.
Ausgeliehen, aber ja.
Das heißt, wäre sie vielleicht nicht ganz so sauer, wenn wir es auch nicht lesen. Aber das müssen wir nochmal diskutieren, welche Bücher wir dann als nächstes lesen.
Und welche wir euch dann als nächstes vorstellen.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, ein neues Jahr. Wahrscheinlich haben wir wieder neue Ideen, bringen wieder coole neue Sachen mit, die wir euch erzählen können oder Quizzes etc., die wir uns gegenseitig stellen, was wir auch dieses Jahr zum Teil hatten. Also es bleibt spannend und wir freuen uns auf die nächste Folge noch dieses Jahr.
Ja, dann habt eine schöne Woche allerseits, haltet die Ohren steif.
Und ich glaube, ihr hört uns wieder nach Weihnachten, 29. Kommt die nächste Folge.
Ja, stimmt.
Also, dann frohe Weihnachten euch.
Merry Christmas.
Nein, Happy New Year noch nicht. Okay, tschauski.
Tschüss.
Bücherbubble mit Evo und Ella, euer Fantasy-Podcast.